Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Formel Roundup im Rahmen von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich freue mich sehr, dass ich erneut nach seinem erfolgreich beendeten Urlaub Norman Fischer vom Motorsport Network Germany, dem Portal motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com an meiner Seite habe. Hallo Norman.
Grüß dich, Kevin.
Ich hoffe, du konntest deinen Urlaub mal nutzen, um vom Motorsport-Wahnsinn Abstand zu nehmen.
Ja, ist ja gerade im Sommer ein bisschen schwierig bei uns, aber ja, war ganz gut.
Sehr schön.
Danke.
Und da hatten wir natürlich wieder mal ein richtig krasses Wochenende eigentlich in Sachen Formelsport, zumindest den wir hier aktiv bei uns auf meinsportpodcast.de so ein bisschen auch abseits der Formel 1 beleuchten. Es war Formel-E-Saisonfinale in New York. Wir haben einen neuen Formel-E-Meister, es ist ja kein Weltmeister, Jean-Éric Vergne. Es gab großen Skandal in Anführungsstrichen oder vielleicht ohne Anführungsstriche, da kannst du uns gleich mehr zu sagen. Und zwei oder vier tolle Rennen eigentlich in der Formel 3 und Formel 2 im Rahmen der Formel 1 in Silverstone. Wir beginnen aber mit der Formel E, Norman, und zwar den beiden Saisonfinalrennen in New York City. Ja, erstmal muss man sagen, Formel E in New York City, das ist an und für sich schon eine coole Sache.
Ja, überhaupt im Big Apple zu fahren, ist natürlich für die Formel E ein großer Bonus. Die Location ist zwar nicht ganz so, wie man sich es vorstellt, Manhattan, sondern eher in so einem Hafengebiet, aber trotzdem, die Skyline ist auf jeden Fall gut und sorgt auch immer für gute Rennen eigentlich.
Ja, und für Rennen, wo man das Gefühl hatte, ob ist es jetzt Motorsport oder Demolition Derby?
Vor allem am Samstag konnte man das wirklich sagen, also das war so viel Crashfest hat man eigentlich selten gesehen, selbst für die Formel E war das ein bisschen übertrieben teilweise. Du wirst dich sicherlich erinnern an die Szene mit Jerome Damposo, ja, wo er über die anderen Autos gefahren ist. Das war schon kurios, oder?
Das war, ich glaube, das war das geilste Überholmanöver, was ich jemals gesehen habe. Der ist ja, das muss man sich mal vorstellen. Da waren Autos ineinander gekeilt und er, dass das überhaupt möglich ist mit den Autos, ja, da so drüber zu fahren, wie bei GTA. So, totaler Wahnsinn.
Das war halt so eine Szene, die selbst ich meiner Freundin geschickt habe per WhatsApp und die interessiert sich überhaupt nicht für Motorsport. Und ihr Kommentar war einfach nur, ja, dann musste der halt mal durch.
Genau so war es. Das wird auch hundertprozentig so als D'Ambrosio-Move in die Geschichte eingehen. Also da musst du aber auch erstmal als Jerome D'Ambrosio selbst, wenn dir das so durch den Kopf geht, so, ne? Du stehst dann oder du kommst da angefahren und denkst so, oh ja, scheiße, ich muss da jetzt irgendwie drüber. Und dann macht er das tatsächlich, so ein Matchbox-Auto. Und doch, das war, also das wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben und wird, glaube ich, auch in jedem Formel-E-Rückblick aller Zeiten zu sehen sein. Ja, aber gerade dieser Samstag, du hast es gesagt, das war ja, also wenn Leute jetzt da zum ersten Mal Formel E geschaut haben, ja, das war dann, glaube ich, ein schlechterer Zeitpunkt, das zu tun, wenn man wirklich diesen Motorsport-Aspekt sehen wollte. Das war ein ganz kurioses Rennen.
Aber wenn man sich unterhalten gefühlt haben wollte, dann war es genau das richtige Rennen, finde ich.
Dann war es in der Tat genau das richtige Rennen. Fragt man sich, was dann wichtiger ist, ne? Aus deutscher Sicht war gerade dieses Samstagsrennen ein bisschen sehr bitter, muss man sagen. Maxi Günther ausgeschieden, André Lotterer eine Runde zurück. Zwar mit Daniel Abt und Pascal Wehrlein, zwei Piloten auf Platz 6 und 7 gewesen, aber da natürlich der Sieger Sebastian Buemi. Ja, wie würdest du dieses Samstagsrennen insgesamt sportlich zusammenfassen, mal abseits dieser ganzen Crashes, die es gab?
Ansonsten war es eigentlich sehr interessant. Es gab einige spannende Kämpfe. Wir haben gute Gruppen gesehen. Und man muss betonen, Sebastian Buemi, es war sein erster Sieg seit Ewigkeiten. Ich glaube, ja, seit fast 2 Jahren. Und damit hat Nissan ich glaube, es war der 8. Sieger von den Teams her in diesem Jahr. Und so viel Abwechslung wünschen wir uns doch eigentlich auch mal in der Formel 1, oder?
Jetzt machen wir dieses Buemi, Fass auf.
Buemi endlich mal wieder gewonnen und hat er sich noch im Titelkampf gehalten. Leider am Sonntag dann nicht mehr eingreifen können, aber ein guter Sieg von ihm. Hat er mal wieder nötig gehabt.
Ja, in der Tat ist es so gewesen, dass er natürlich nicht mehr diese ganz großen Chancen auf den Titel hatte. Die hatte John Erik Wern einfach auf seiner Seite. Dieses Sonntagsrennen aber ja aus ganz anderer Sicht wahrscheinlich in die Geschichtsbücher, kann man sagen, eingegangen. Was war das jetzt? War das jetzt ein Skandal, dass John Erik Wern nicht mal durch die Blume eigentlich gefordert hat, dass André Lotterer ein Safety Car auslöst? Wo steht das zum Beispiel auch im Verhältnis zu Crashgate mit Nelson Piquet Jr. und Fernando Alonso einst?
Ja, es ist natürlich ganz sportlich, ist so ein Manöver, so eine Ansage nicht an sein Team. Also er hat ja gesagt, wo Lotterer sein Auto demoliert hat, dass er es irgendwo abstellen soll, damit das Safety Car rauskommt, weil er war ja schon weit zurück, und zwar geht es eigentlich noch um das Samstagsrennen.
Ja, stimmt.
Dort war er ja in eine Kollision verwickelt und er hat dann halt aufgefordert, dass sein Teamkollege sein Auto irgendwo hinstellen soll, damit das Safety Car rauskommt, damit er wieder rankommt, weil er war in der Box und hat sich eine neue Nase holen müssen und lag dadurch aussichtslos hinten eigentlich. Das Safety Car kam dann irgendwann aus anderen Gründen, aber ja, so eine Ansage muss nicht sein. Es gab schon letztes Jahr einen gewissen Schatten über seinem Meistertitel. Das muss nicht sein.
Muss es nicht sein, oder kann man das auch mal von der anderen Seite betrachten und sagen, hey, an und für sich, sie wollen alle nur gewinnen und Sportlichkeit hin oder her, aber es zeigt ja eigentlich auch den Geist eines echten Champions, in Anführungsstrichen, wenn man mit allen möglichen Mitteln diesen Titel gewinnen will.
Ja gut, das hört man ja immer wieder, dass wenn du nicht ein bisschen Drecksack bist, dann erreichst du im Motorsport nichts. Aber man muss natürlich irgendwo die Grenze ziehen. Man sieht ja immer bei Unfällen nicht gleich, aber wenn ein Fahrer sein Auto irgendwo abstellt, dass er es dann irgendwo in einem sicheren Bereich tut, um ja das andere Rennen nicht zu unterbrechen und da möglicherweise eine Beeinflussung vorzunehmen. Aber in dem Fall, es ist ein Teamsport, Formel E und Motorsport allgemein, aber da ist für mich eine Grenze überschritten.
Okay.
Es ist nicht ganz Crashgate, aber schon ein bisschen.
Ja. Halben Weg. Aber für ihn, also für Jean-Éric Vergne, hat es am Ende dann doch gereicht, Champion der Formel E zu werden, denn im zweiten Rennen gewann Robin Freins, Alexander Sims im BMW Iandretti Motorsport auf 2 und Sebastian Buemi nur auf 3. Da hat sein 7. Platz dann am Ende dafür gereicht, dass er der erste zweifache Formel E-Meister ist. Und was bedeutet das für ihn ganz persönlich? Glaubst du, dass er, also er sagt ja, er ist ja sehr zufrieden in der Formel E, ne? Aber glaubst du, das bringt die dann doch nochmal irgendwo in Richtung Formel 1, gerade wenn Red Bull und Toro Rosso da vielleicht mal überlegen sollten, was zu ändern auf kurz oder lang?
Wir haben schon kuriosere Dinge gesehen, muss ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass er kurzfristig wieder in die Formel 1 geht. Ich glaube, er hat in der Formel E mittlerweile ein gutes Zuhause gefunden und als zweifacher Meister, der erste, der 2 Titel gewonnen hat, lässt sich da schon einen guten Namen mitmachen. Und man muss ja auch sagen, sein Vorsprung war eigentlich schon ja groß genug, sodass er es am Samstag auch diese Aktion von vorhin eigentlich gar nicht nötig gehabt hätte, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also im Endeffekt,
wenn es knapp gewesen wäre, okay, dann könnte man vielleicht sagen, okay, das war dann die Möglichkeit, das noch auszunutzen, aber der Vorsprung war ja eigentlich schon sehr groß.
Ist es vielleicht die Verzweiflung gewesen, also was heißt die Verzweiflung gewesen, aber diese letzte Panik, dass es am Ende nicht funktionieren könnte, aus welchen Gründen auch immer, dass bei ihm irgendwas nicht funktioniert, dass er gesagt hat, okay, dass ihm vielleicht so ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt sind, wenn man ihm das irgendwie in Anführungsstrichen zugute halten will?
Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber das Techita-Team hat ja noch in dem gleichen Rennen die Fahrweise von Lucas Di Grassi angeprangert und wollte ihn quasi disqualifizieren lassen. Sie haben gegen ihn protestiert in dem Rennen, weil er den Lotterer umgedreht hatte.
Ah, okay.
In dem Kuddelmuddel. Und hat Techita quasi eine Untersuchung, einen Protest eingereicht, der dann aber abgeschmettert wurde, weil das war hinter einer, wo sich die Strecke gestaut hat. Es war vorher eine Kollision zwischen Bird und Lucas. Und hinterher hat sich es gestaut. Di Grassi hat Lotterer gedreht, aber Lotterer war vorher in Wern reingefahren selbst. Und da haben die Stewards dann gesagt, nee, das gehört alles so zu der großen Kollision und da bestrafen wir nichts.
Okay.
Also die haben es wirklich mit allen Mitteln versucht.
Ja, siehste, man tut alles für den Sieg. Man tut alles für den Sieg. Ne? Gerade bei DST Cheetah ganz offensichtlich. Im zweiten Rennen dann am Sonntag tatsächlich André Lotterer ausgeschieden. Maxi Günther zweimal überrundet worden. Es war kein gutes Wochenende für ihn in New York. Trotzdem, glaube ich, kann er
ich fand es schon, tatsächlich.
Ja, fandest
das,
du?
ein gutes Wochenende. Er war im ersten Rennen, ist er lange Zeit deutlich in den Punkten gefahren, auf Platz 6 rum. Und irgendwann gab es dann eine kleine Kollision, wodurch sein Auto beschädigt wurde. Ich glaube, es war mit Mortara. Und dadurch musste er sein Auto dann leider abstellen. Genau am Sonntag war auch eigentlich er nicht ganz vorne dabei, aber so im Mittelfeld. Und kleiner Fehler dann, verbremst und dann irgendwann halt Auto abgestellt einfach. Aber es war sonst ganz gut eigentlich. Halt nichts Zählbares rausgesprungen.
Nee, und das, ja, das zählt ja im Endeffekt auch so ein bisschen. Ne? Gerade wenn du dann deinen Platz manifestieren willst, irgendwo in einem Team auch. Pascal Wehrlein auf 12 beim Rennen am Sonntag, hinter seinem Teamkollegen Jerome D'Ambrosio, auch für das Mahindra-Team. Ja, wären sicherlich nochmal ein paar mehr Punkte wünschenswert gewesen, gerade für dieses Saisonfinale. Und Daniel Abt auf Platz 5, Daniel Abt, der auch nächstes Jahr in der Formel E fahren wird.
Daniel Abt hat seinen Vertrag mit Audi verlängert bekommen. Er wird auch nächstes Jahr in der Formel E bleiben. Er hat ja irgendwie angekündigt, falls es nicht klappt, könnte er sich sogar einen Rücktritt vom Motorsport vorstellen. Das ist zum Glück nicht eingetreten. Er bleibt also erhalten und damit hat Audi auch tatsächlich im 6. Jahr die gleiche Fahrerpaarung wie schon vom allerersten Formel E Rennen der Geschichte an. Und das hat es bisher auch noch nicht so gegeben. Also sie sind die einzigen, die wirklich mit der gleichen Fahrerpaarung vom Beginn bis zum Ende fahren.
Wie würdest du die Formel-E-Saison 2019 zusammenfassen?
Ach, kurios, abwechslungsreich. Aber es war für alles was dabei und es war vor allen Dingen unberechenbar. Wir hatten ja in den ersten 7 Rennen 7 Sieger aus 7 verschiedenen Teams. Dann kam in Paris noch Frainz dazu, der ja auch am Sonntag in New York gewonnen hat. Er war dann der 8. Sieger im 8. Rennen, halt nicht vom 8. verschiedenen Team. Aber es war spannend und man konnte nie sagen, wer gewinnt, und das macht es doch auch so ein bisschen aus, oder? Ich finde, auch der Attack-Modus hat sich gut bewährt, hat auch für gut Action gesorgt. Und wenn es so weitergeht, dann kann die nächste Saison gerne schnell wiederkommen.
Absolut richtig. Dann ja auch mit dem Mercedes-Team. Werden ja nicht mehr HWA Racelab sein, sondern dann das Mercedes EQ Formel-E-Team. Weiß man da eigentlich, wer die Fahrer sein werden? Würdest du sagen, also jetzt mal, also ich persönlich als Mercedes würde ja sagen, okay, komm, Stoffel van Dorn behalten wir, aber Gary Paffett, Gary Paffett ist für meine Begriffe in dieser Saison doch arg, hat er sich schwer getan, könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass sie ihn austauschen werden.
Also es ist zu hören auf jeden Fall, dass van Dorn tatsächlich bleiben soll bei Mercedes. Mhm. Was Paffett angeht, es könnte sein, dass es sein letztes Rennen gewesen ist. Es war schwierig für ihn als Debütanten, vor allem noch mit einem Rookie-Team. Es war im erwartbaren Bereich, aber van Dorn war doch teilweise mehr vorne zu finden.
Wenn wir nochmal ganz kurz auf die Gesamtwertung schauen, ich glaube, am Ende kann man sagen, aus deutscher Sicht mit Daniel Abt auf Platz 7 und André Lotterer auf Platz 8, zwei ordentliche Platzierungen, auch Pascal Wehrlein hat das für seine Debütsaison in der Formel E gut gemacht, Platz 12, hat, glaube ich, das Maximum rausgeholt, wird nächstes Jahr deiner Meinung nach auch noch Formel E fahren, weil ich glaube, in der Formel 1 wird sich für ihn jetzt nichts auftun.
In der Formel 1 wird sich für ihn nichts auftun, das kann ich mir nicht vorstellen, von daher ist Formel E schon seine... Ja, ist ein Best Bet, würde ich sagen.
Vielleicht müssen wir ihn bald mal wieder hier zur Starting Grid einladen, um auch mal seine Saison aus seiner Sicht Revue passieren zu lassen. Wäre, glaube ich, ganz interessant, weil wir ja quasi zu Beginn der Saison mit ihm gesprochen haben und dann vielleicht mit ihm auch seinen ganz persönlichen Rückblick machen können.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf meinsportpodcast.de.
Das war der Ausblick in die Formel E und jetzt zur Formel 3 und Formel 2 in Silverstone. Und das fing in der Formel 3 schon richtig, richtig gut an mit dem ersten Rennen am Samstag. Das hat richtig Spaß gemacht. Jüri Vips, also so seine Position zu behaupten, da brauchte er schon extreme Nervenstärke. Den hast du ja auch zu Recht auf deinem Twitter-Kanal @NormanMST zu Recht gelobt.
Also das war wirklich eine fantastische Vorstellung, die Jüri Vips dort geliefert hat. Wie er sich dagegen die Primar verteidigt hat, das war erste Sahne. Und er hat immer das Safety Car hat das Feld nochmal zusammengeführt, aber er hat wirklich fantastische Restarts auch gezeigt und sich so wieder absetzen können. Und wie er verteidigt hat gegen den Daruvala, das war wirklich 1A. Und das, man muss wirklich loben, er ist ja ein Kandidat für Red Bull. Er gehört zum Red Bull Junior Kader. Und wenn jetzt der Gasly nicht weiter überzeugen soll und man weiß auch nicht, was mit Kwiat langfristig passiert, also ich könnte mir vorstellen, dass Vips tatsächlich irgendwann mit in mittelfristiger Zukunft ein Kandidat für Toro Rosso ist.
Aber glaubst du nicht davor erstmal der der Ami, der jetzt letztes Mal
Patricio Award.
Ja, genau.
Ja, habe ich jetzt leider nicht so verfolgen können, weil er fährt ja eher in Amerika drüben, hat jetzt dieses eine Formel-2-Rennen gehabt in Österreich. Und man muss gucken, wie Red Bull mit ihm plant. Aber Juri Vips, sein Rennen, man hat auch gesehen, Helmut Marko war einer der ersten Gratulanten nach dem Rennen. Er hat es natürlich auch gesehen und die Leistung. Absolut. Und das war natürlich ein ganz wichtiger Schritt, finde ich.
Das war ein richtig starker Schritt. Also das war ein hervorragendes Rennen von Juri Vips, aber das war generell auch ein starkes Rennen, fand ich. Also sehr, sehr viele interessante Duelle. Das zog sich dann auch ins zweite Rennen voran. Da hat dann Leonardo Pulcini gewonnen. Sicherlich zwei enttäuschende Rennen, muss man sagen, von Robert Schwarzmann, ne? Der sich da, glaube ich, doch mehr ausgerechnet hatte vor diesen beiden Rennen. Im ersten Rennen ja nur auf Platz 5, während sein Teamkollege Vips natürlich, Vips ist der Teamkollege von Pulcini, aber während seine Teamkollegen Daruvala und Armstrong gute Punkte machen konnten, hat er auch im zweiten Rennen nur den zweiten Platz erreicht, hinter Pulcini. Ist ein bisschen schwierig gewesen für ihn, da wirklich in diese Siegposition zu kommen.
Das sind jetzt aber die Ansprüche schon ganz schön gestiegen, wenn du Platz 2 als große Enttäuschung.
Nicht große Enttäuschung, aber ich glaube schon, dass Robert Schwarzmann mit dem Ziel hingefahren ist, dort schon einen Sieg zumindest einzufahren an diesem Wochenende.
Na, man konnte sehen, dass er von den drei Prema-Piloten die größten Probleme hatte, zumindest im Qualifying und im ersten Rennen. Im zweiten Rennen war es dann eigentlich, er hat seine Reifen geschont, es sah am Anfang auch nicht ganz so gut aus für ihn, aber tatsächlich hat er in der Schlussphase dann Konkurrent und Konkurrent überholt und sich so noch den zweiten Platz geholt. Pulcini war etwas zu weit voraus, aber ja, seine Konkurrenten um die Meisterschaft, die sind alle hinter ihm gelandet, von daher, was will er mehr?
David Beckmann, wie ist sein Wochenende einzuordnen für dich?
Schwierig. Das Qualifying läuft weiter nicht. Das sieht man auch an seinen AAT-Teamkollegen, die auch nicht weit vorne zu finden waren. Im Rennen 1 war dann immer so ganz knapp in den Punkten, so Platz 10. Den hat er dann ganz kurz vor Schluss noch, ich glaube, letzte Runde sogar verloren. Im Rennen 2 dann noch gut auf Platz 6 nach vorn gekämpft und ein paar Punkte mitgenommen. Aber es war eigentlich nicht so der Anspruch, den der Deutsche vor der Saison hatte. Ich denke, AAT wird sich zu den großen Meisterschaftskandidaten gezählt haben. Und das sind sie aktuell meiner Meinung nach nicht.
Was ist dir aus der Formel 3 sonst noch positiv oder negativ ins Auge gefallen in Silverstone?
Der Pulcini hat, wie gesagt, endlich mal seine... Ja, er galt auch als einer der Favoriten vor der Saison und hat es endlich mal umgesetzt mit seinem Sieg. Das war gut. Es gab einige Mittelfeldkandidaten, die eine bessere Leistung als zuletzt gezeigt haben, vor allem unser Schweizer Freund Fabio Scherer. Und auch einige andere Kandidaten waren ganz gut unterwegs, andere haben enttäuscht. Negativ muss man leider nochmal den Juri Vips nennen, und zwar ein Sonntagsrennen. Nachdem er das erste Rennen so stark bestritten hat, ist er im zweiten Rennen leider komplett neben der Spur gewesen. Hat einige ziemliche Böcke eingebaut, Kollisionen und so. Und das hat der Doktor auch gesehen, definitiv.
Und das gefällt dem Doktor nicht, das wissen wir. Ne? Spätestens seit Torpedo Kwiat. achtet er da ganz genau drauf. Formel 2. Fand ich auch extrem interessante Rennen, aber sogar noch ein bisschen auf andere Art und Weise, wie es in der Formel 3 der Fall war. Eins war klar, und das hat er von Anfang an klar gemacht, Luca Giotto wollte was mitnehmen, und das hat er in den freien Trainings gezeigt, das hat er in Qualifying gezeigt, wo er sich auf 2 qualifiziert hat, ja, und dann im Feature Race eine unglaublich erwachsene Leistung, wie ich fand, von Luca Giotto, und auch zu Recht den Sieg eingefahren im Feature Race.
Es war ein klasse Duell mit Latifi, wo sie dann aus der Box kamen und sich dann gebettelt haben. Das war schon klasse anzuschauen. Es ist tatsächlich Giottos, man glaubt es nicht, erster Sieg im Feature Race, im Hauptrennen. Vorher hat er nur Sprintrennen gewonnen.
Und er hat lange, lange, lange gekämpft, um mal ein Feature Race zu gewinnen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass, das hat man auch an ihm gemerkt nach dem Rennen, dass da was abgefallen ist bei ihm. Also als er den Helm abgenommen hat und du ihn auf dem Podium gesehen hast, da ist irgendwie so wirklich so ein Stein vom Herzen gefallen, dass endlich dieses Feature Race Dilemma abgelegt werden konnte.
Ja, das war bei ihm absolut überfällig. Also er war schon immer ein Kandidat für einen Sieg und immer ist irgendwas dazwischen gekommen und das jetzt mal gereicht hat, auch freut mich für ihn schon.
Ja, absolut. Nicolas Latifi, nach den schwierigen Wochen zuvor, auch er mit einer guten Leistung im Feature Race, du hast gerade gesagt, das Duell mit Luca Giotto, fand es auch ganz wichtig von Latifi, dass er da nicht irgendwie was unnötig riskiert hat, sondern wusste, okay, den zweiten Platz, den werde ich mir sichern, sind natürlich wichtige Punkte, die er im Kampf um den Titel gegen Nyck de Vries sammeln konnte.
Absolut, vor allem da de Vries in dem Rennen ja nur Sechster geworden ist, hat er wieder gute Punkte aufholen können. Und das war für ihn wichtig, vor allem da die letzten Rennen nicht so liefen, wie er sich das erhofft hatte. Und da ein zweiter Platz ist jetzt erstmal ganz gut, aber jetzt muss es natürlich so weitergehen.
Es muss so weitergehen, denn Nyck de Vries, was ich bei Nyck de Vries ganz interessant finde, Norman, ist, der sammelt ja jetzt aktuell, sag ich mal, so ganz peu à peu wie ein Eichhörnchen seine Punkte, ne? Also der war ja letztens in diesem Formel 2 Podcast, den es ja jetzt gibt, Road to F1 oder so, keine Ahnung, und da hast du natürlich schon diese Gier gehört, so jetzt muss der Titel her, aber was ich bei ihm ganz interessant finde zurzeit, und das hat er auch im Sprintrennen gemacht, der macht es sehr klug, geht auch wenige Risiken ein und sammelt sich die Punkte peu à peu. Das ist auch wiederum, finde ich, so ein Zeichen für jemanden, der bereit ist, vom Kopf her Titel zu gewinnen.
Ja, er ist ein bisschen unauffällig in den Rennen unterwegs, das muss nichts Schlechtes sein, aber nee. Auf der anderen Seite fallen natürlich dann auch die Kandidaten eher ins Auge, die dann auch regelmäßig ganz vorne sind und siegen. Oder?
Ist das dann eher was für dich, wo ein Formel-1-Team sagt, den nehmen wir unter unsere Fittiche, dass Nyck de Vries da vielleicht so ein bisschen unters Radar fallen könnte?
Das kann passieren. Er war ja McLaren Junior. Mhm. McLaren wurde ja vor vielen Jahren schon auf ihn aufmerksam und hat ihn ja dann vor dieser Saison fallen lassen. Also er muss schon noch was erreichen, wenn er wieder eine Chance haben möchte. Weil aktuell ist es ja eigentlich fast so, dass man wirklich zu einem Team gehören muss, um überhaupt eine Chance auf den Aufstieg in die Formel 1 zu haben.
Ja, gut, das ist natürlich klar. Wie sich das erstmal überhaupt mit seinem Titel bewerkstelligen lässt, das müssen wir natürlich in den nächsten Wochen noch sehen. Da gibt es ja noch einige Rennen bis zum 1. Dezember, wo dann das Finale stattfinden wird von der Formel 2.
Eigentlich unfassbar, oder? Dezember.
Ich weiß nicht. Als ich das gehört habe, als der Kommentator das sagte, dachte ich so, um Himmels Willen, wie lange geht diese Saison eigentlich? Ja.
Also, aber eigentlich gar nicht so lange, weil wir haben eine, wie jedes Jahr eigentlich so eine Riesenpause vor dem letzten Rennen.
Stimmt, ja.
Wir waren in Sochi und dann ewig nicht und dann dieses eine Rennen in Abu Dhabi. Ich bin kein Freund davon, von so einer langen Pause. Es war früher auch nicht. Es weiß nicht, so irgendwie wie so ein extra Bonusrennen.
Ich würde ja der Formel 2 empfehlen, diese Weltmeisterschaft größtenteils in Europa zu fahren. Einfach auch für die Nachhaltigkeit. Ja, weil die Teams ja eh die meisten in Europa beheimatet sind, die Fahrer eh da sind, dann machst du quasi das sozusagen relativ auf europäischem Grund, solange du es auch keine Weltmeisterschaft nennst, was wir auch schon mal diskutiert hatten mit Ruben Zimmermann. Du hast auf jeden Fall Leute an der Strecke, die Bock haben, das Rennen zu sehen, ja, die auch Stimmung machen. Da hat man ja gemerkt, gerade im zweiten Rennen, dass Jack Aitken gewonnen hat, da sind die Briten auf der Tribüne natürlich zu Recht hochgesprungen und haben ihren Jungen angefeuert, da auch den Sieg wirklich einzufahren. Auch ein gutes Rennen von Jack Aitken übrigens, gerade das zweite.
Ja, Jack Aitken ist auch immer wieder so ein Kandidat, der sich ab und zu mal zeigt und Rennen 2 ist immer so ein gutes Rennen für Kandidaten, die nicht ganz vorne sind, aber auch mal so das ein oder andere Rennen ganz vorne abstauben können. Aber ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf den Abu Dhabi Grand Prix. Man sieht ja da, dass die Tribünen bei den Formel 2 Rennen nicht so pralle gefüllt sind. Eben. Sind ja auch nicht so bei der Formel 1. Aber die haben ja kurz danach auch wie die Formel 1 einfach diese Testfahrten in Abu Dhabi. Stimmt. Und wenn sie halt einmal da sind, sind sie halt einmal da.
Gut, das
und dann stimmt. Kann man sich auch im Rahmen der Formel 1 nochmal bei Testfahrten beweisen.
Da hast du natürlich recht, Norman. Na, ich habe es nur aus der Stimmungsebene gesehen, auch ein bisschen. Ja,
dass ja, die Leute das ja verfolgen. Also Abu Dhabi mit irgendwie Silverstone zu vergleichen oder so.
Schwierig. Ich fand, an diesem Wochenende hat sich auch einer ein bisschen in den Fokus gefahren, wie ich finde, der auch in den letzten Wochen ein paar Probleme hatte, Callum Illett. Im ersten Rennen auf Platz 8, aber im Sprintrennen ein sehr guter vierter Platz für ihn.
Ja, Da hast du durchaus recht. Ist auch so eine Leistung gewesen, wo ich sage, gut, nicht überragend. Also ist am Anfang vorne mitgefahren, also das heißt vorne mitgefahren, halt in den Punkten gewesen in Rennen 1 und hat halt profitiert davon, dass er auf der Pole stand für Rennen 2 und ist dann halt zurückgereicht worden noch auf Platz 4. Von daher, ja, solide, aber für mich auch nicht mehr.
Und da müssen wir natürlich über unser aller Mick Schumacher sprechen, der ja im Qualifying. Qualifying und Mick Schumacher ist eine interessante Geschichte übrigens. Platz 13 dann nur für ihn. Das bringt ihn natürlich immer so ein bisschen ins Hintertreffen für das Feature Race, muss man sagen. Klar, dann muss der Start natürlich sitzen. So war es am Ende für ihn im Feature Race Platz 11. Im Sprintrennen Platz 6 hat er sich wieder wunderbar vorgekämpft. Also das kann er, dieses Vorkämpfen, gerade dann auch im Sprintrennen. Aber wenn die dicken Punkte kommen sollen, muss es natürlich mal im Feature Race besser sitzen. Wie schätzt du seine Leistung in Silverstone ein?
Ich finde, Silverstone war eigentlich ein gutes Abziehbild seiner gesamten Karriere bisher. Wir haben ja bisher in den anderen Podcast-Teilen auch festgestellt, dass Schumacher nicht das ganz, ganz, ganz riesige Talent ist, sondern mehr über den Lerneffekt kommt und
Ja.
halt immer im zweiten Jahr in einer Serie erst wirklich gut ist. Und genauso ist es auch an diesem Wochenende gewesen. Hat halt ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht in Silverstone, im Qualifying, im Training und auch im ersten Rennen. Und dann im zweiten Rennen lief es halt wirklich sehr gut.
Ja.
Es war aber auch abseits von der Kamera, dass Schumacher im ersten Rennen am Start auch eine kleine Kollision hatte mit dem Nikita Mazepin.
Das
Meine ich, das in Erinnerung zu haben.
ja, ne, es gab irgendwie eine kurze Berührung, dass er dann zurückgefallen. Das ist dann natürlich für ihn schwerer, dann da wieder zurückzukommen. Aber ja, dieses Sprintrennen, das liegt ihm total. Schade, dass es nicht in Deutschland zu sehen sein wird.
Sehr
Aber
schade, wirklich.
das Thema hatten wir ja schon. Das nächste Formel 2, Formel 3 Rennen dann in Ungarn, in Budapest, vom 2. bis zum 4. August. Aber keine Sorge, in Deutschland wird Mick Schumacher trotzdem zu sehen sein. Er fährt ja den F2004 von seinem Vater und in Deutschland gibt es ja verschiedene andere Rahmenserien. Ich glaube, Porsche Supercup wird fahren, Formel 4 wird, glaube ich, fahren und noch irgendwas wird fahren. Naja,
Vom
irgendwas.
Supercup musst du doch gucken, oder?
Ja, will ich natürlich vor dem Fernseher gebannt sein.
Aber ich finde, über ein Thema müssen wir noch reden in der Formel 2.
Sag.
Jean Gelael.
Oh, ja, oh, schon geil. Was war da eigentlich los?
Er hat das Rennen aus persönlichen Gründen, beide Rennen, ausgelassen. Das war so für mich im Grunde, Mimimi, die anderen sind gemein zu mir, ich mache jetzt nicht mehr mit.
Ja, aber genau so war es doch. Also, was sollen die persönlichen Gründe gewesen sein? Also, wenn jetzt ein Familienangehöriger gestorben ist oder so, ja, aber das hatte wirklich den Anschein, dass er mit dem, was da im Qualifying passiert ist, sowas von nicht einverstanden war, dass er einfach gesagt hat, ja, Arschlecken 350, ich bin weg. Da
Ich
müsste.
glaube, das für die Zuhörer nochmal erklären, was da vorgefallen ist. Er
Mach
hatte
das
im
mal.
Training eine Kollision mit Deletras in der Brooklands-Kurve, ist dort mit ihm zusammengeraten und hat sich auch sein Auto dort nachhaltig beschädigt, also mit Aufhängung kaputt und allem drum und dran. Dafür hat er erst eine Strafe gekriegt, und zwar eine Ermahnung und zwei Strafpunkte. Und dann hat sein Team festgestellt, ah, das geht nicht. Man kann nicht gleichzeitig irgendwie Strafpunkte kriegen und weil es nur eine Verwarnung ist. Und dann sagt, tut mal bitte die Strafpunkte wieder weg. Und was dann die Kommissare gemacht haben, sie haben die Strafe umgewandelt. Und zwar hat er kurz vor dem Start zum ersten Rennen noch eine Gridstrafe gekriegt stattdessen um drei Startplätze. Zwar war er sowieso nur 18., aber ihm ging es dann ums Prinzip. Er hat gesagt, was ist denn das hier für ein Scheiß? Nee, ich fahre nicht mit. Man hat halt in die Inkonstanz einfach der Stewards angeprangert, weil die ja schon in Monaco diesen Bockmist gebaut haben, als die hier die Reihenfolge verändert haben unter der roten Flagge.
Ja.
Und dadurch fühlte er sich irgendwie, glaube ich, auch um den Sieg gebracht, wie ich es gehört habe, oder um eine Siegchance halt. Und jetzt diese Aktion, und da hat er gesagt, nee, ich fahre nicht mehr und vorbei. Mal gucken, wie es mit ihm weitergeht.
Ich wollte nämlich gerade fragen, müsste man als Team dann nicht auch die Konsequenzen ziehen und sagen, ja gut, dann suchen wir uns auch jemand anderen?
Tja, wenn das Team kriegt eine Menge Geld von ihm.
Ja.
Anders sitzt er sowieso nicht in dem Cockpit, weil leistungstechnisch hat er das ja auch gar nicht verdient. Das haben wir ja schon mal festgestellt.
Das frittierte Hühnchen bezahlt das Bremer Team gut.
Genau.
Ah,
Weil
ja.
sportlich bringt er überhaupt keinen Mehrwert. Vor allem zu so einem eigentlich starken Team wie Primar.
Na, das werden wir natürlich im Auge behalten, ob er dann in Ungarn wieder fahren wird oder ob er sich dann auch wieder ungerecht behandelt fühlt. Ach genau,
warte mal. Das ist eine spannende Geschichte.
Wir haben doch noch einen Fahrer, über den wir sprechen müssen. Unseren Lieblingsfahrer, Raghunathan.
Raghunathan, oh, ja. Ist oder? Tatsächlich nicht negativ aufgefallen an diesem
Siehst
Wochenende.
Du? Siehst du, er ist beide Male ins Ziel gekommen. Ja.
Und er hatte im Qualifying zum Beispiel nur 3,5 Sekunden Rückstand. Das auf so einer langen Strecke, das haben wir auch schon schlechter von ihm gesehen.
Siehst du, ne? So muss man auch mal was Positives am Abschluss, zum Abschluss sagen, finde ich. Und ja, ich hoffe, dass das nächste Formel 2, Formel 3 Wochenende in Budapest dann genauso interessant wird, obwohl der Hungaroring, naja gut, liefert jetzt nicht immer die heißesten Rennen, aber wer weiß das schon, vielleicht werden wir eines Besseren belehrt. Jetzt aktuell ist man ja auf einem absoluten Hoch, was die Formel 1 und die Rahmenserien angeht. Porsche Supercup kann ich nie sagen, habe ich nicht gesehen. Tja, hast du es gesehen?
Ich habe tatsächlich die letzten 5 Runden oder sowas mal reingeguckt. Aber ich fand es interessant, tatsächlich, bei mir liegen Sport 1 und Eurosport nebeneinander auf der Fernbedienung. Und die haben beide das Rennen gleichzeitig gezeigt. Brauchte einfach nur hoch, runter und hat beide das Gleiche zu sehen. Das ist schon kurios.
Na gut, vielleicht finden wir ja irgendwann noch jemanden, der den Porsche Supercup guckt. Vielleicht einer von euch. Meldet euch gerne mit dem Hashtag StartingGridMSP. Könnt ihr hier über den Porsche Supercup reden, während wir dann weiter über die Formel-Serien sprechen. Jetzt ja nur noch Formel 2 und Formel 3, denn die Formel E hat Feierabend. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Norman Fischer vom motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Verweise auf seinen Twitter-Account @NormanMST, wenn ihr ihm da folgen wollt. Das ist immer sehr unterhaltsam, wenn er während eines Formel-1-Wochenendes twittert. Und man muss ja sagen, Norman, endlich hat das Kies mal zu was Gutes geführt, oder? In der Formel 1.
Richtig, ich war überrascht. Meine erste Reaktion bei uns in der Redaktion, Kies, what? Darauf habe ich eigentlich gewartet, auf hier so eine Szene. Aber dass sie dann gleich das ganze Rennen umwürfelt,
Ja, so ist Kies. Ja? Kies würfelt um. So, das war das Formel Roundup. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, folgt uns gerne bei Facebook, MSP Grid. Dort einfach die Seite liken. Kommt in unsere Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe oder in unsere Telegram-Gruppe @StartingGrid. Ja, und ich verweise schon mal jetzt auf den Freitag, neben natürlich dem Rückblick auf den Großbritannien Grand Prix der Formel 1, den ihr hören könnt. Auf Freitag gibt es ein wunderbares Special hier. Was das Thema ist, das verrate ich euch noch nicht, aber haltet den Podcatcher eures Vertrauens im Auge, abonniert uns fleißig und dann gibt es am Freitag eine ganz, ganz tolle Ausgabe mit interessanten Gästen. Könnt ihr euch drauf freuen? Ich fand, es war ein hervorragendes Gespräch und es war auch ein hervorragendes Gespräch mit dir, Norman. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch alles Gute und tschüss.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.